Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich lese zu Beginn den Predigttext, steht auch auf dem Gottesdienstblatt, aus Lukas 12, 13 bis 34. Lukas 12, 13 bis 34. Und gleich, damit ihr das wisst, ich werde heute nur predigen über den ersten Teil, aber ich habe den ganzen Text, weil es eine Einheit ist, hier abdrucken lassen. Es sprach aber einer aus dem Volk zu ihm, also zu Jesus: Meister, sage mein Bruder, dass er mit mir das Erbe teile. Er aber sprach zu ihm: Mensch, wer hat dich zum Richter oder Erbschlichter über euch gesetzt? Er sprach zu ihm: Seht zu und hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Und da sagte ihn ein Gleichnis und sprach: Es war ein reicher Mensch, dessen Feld hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und sprach: Das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Vorräte. Und ich will sagen zu meiner Seele: Liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss und trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Er sprach aber zu seinen Jüngern: Darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen sollt, auch nicht um eurem Leib, was ihr anziehen sollt. Denn das Leben ist mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung. Seht die Raben an, sie säen nicht, sie ernten auch nicht, sie haben auch keinen Keller und keine Scheune, und Gott ernährt sie doch. Wie viel besser seid ihr als die Vögel? Wer ist unter euch der, wie sehr er sich auch darum sorgt, seines Lebens Länge eine Spanne zusetzen könnte? Wenn ihr nun auch das Geringste nicht vermögt, warum sorgt ihr euch um das andere? Seht die Lilien an, wie sie wachsen. Sie spinnen nicht, sie weben nicht. Ich sage euch aber, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras, das heute auf dem Feld steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wie viel mehr wird er euch kleiden, ihr Kleingläubigen? Darum auch ihr, fragt nicht danach, was ihr essen oder was ihr trinken sollt. Und macht euch keine Unruhe, nach dem allen trachten die Heiden in der Welt. Aber euer Vater weiß, dass ihr dessen bedürft. Trachtet vielmehr nach seinem Reich, so wird euch das alles zufallen. Fürchte dich nicht, du kleine Herde. Denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Verkauft, was ihr habt, und gebt Almosen. Macht euch Geldbeutel, die nicht veralten, einen Schatz, der niemals abnimmt, im Himmel, wo kein Dieb hinkommt und den keine Motten fressen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Der Herr segne uns sein Wort. Amen. Also nochmal, der heutige Predigttext ist im Prinzip der erste Teil dieser Gesamteinheit, dieses Gesamttextes, nämlich das Gleichnis vom reichen Narren. Und ich habe bei der Predigtvorbereitung länger darüber nachgedacht, ob ich nicht über den ganzen Abschnitt predige, weil der ganze Abschnitt eine Einheit bildet. Aber dafür haben wir einfach zu viel Geld. Wir sind einfach zu reich dafür. Und wie meine ich das? Gott hat uns in Deutschland materiell so reich beschenkt, dass wir uns ausführlich Gedanken darüber machen sollten, wie wir mit unserem Reichtum umgehen. Ich will also nicht das Thema Geld, das Thema Reichtum so als einen Unterpunkt in einer Predigt abhandeln, sondern ich denke, es ist wichtig, dass wir uns das ausführlicher anschauen. Also wie kommt es zu diesem Gleichnis? Schauen wir uns mal den Kontext an. Wer sich noch erinnert an die letzte Predigt hier im Lukas-Evangelium, Jesus war umringt von Massen. Und Jesus predigte über ein sehr schwieriges, ein sehr hartes, ein lebenswichtiges Thema, nämlich über Hölle und Gericht. Ja, ein prägnanter Vers, Lukas 12, Vers 4. Ich sage euch aber, meinen Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts mehr tun können. Ich sage euch, ich will euch zeigen, vor wem ihr euch fürchten sollt. Fürchtet euch vor dem, der, nachdem er getötet hat, auch Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, den fürchtet. Nun, wer ist hier gemeint? Gott ist hier gemeint. Und nun schafft es einer der Zuhörer von diesen Tausenden, die ihn umgeben, schafft es, vor Jesus zu kommen, schafft es, an ihn ranzukommen und fragt ihn eine Frage. Aber nicht, wie kann ich der Hölle entgehen? Oder wem soll ich jetzt genau fürchten? Sondern, wie kann ich mehr Geld bekommen? Bei Jesus, das mit der Hölle ist ja ganz interessant gewesen, aber kommen wir jetzt mal zu einem wichtigen Thema. Kannst du mir helfen, reicher zu werden? Also stellen wir uns das mal vor, dieser Mann hat die Chance, Jesus eine Frage zu stellen. Und was geht es ihm? Was stellt er für eine Frage? Nun, es geht ihm ums Geld. Nun, hinterfragen wir mal uns, was steht bei uns im Vordergrund, wenn wir mit Gott sprechen? Was wünschen wir uns von Gott? Und kann es sein, dass es da auch oft um materielle Dinge geht? Und vielleicht ist es nicht so, wenn wir beten, dass wir jetzt Gott bitten, ja, schenk mir halt ein größeres Auto oder so. Aber wie oft ist es überhaupt in unseren Gedanken, dass sich unsere Gedanken einfach um materielle Dinge drehen? Um Geld, um Reichtum, um unseren Wohnkomfort, Möbel, Auto, Handy, Fahrrad, Werkzeug, was weiß ich. Ich vermute einfach mal, dass es so ist, dass sich unsere Gedanken sehr, sehr oft um materielle Dinge drehen. Warum kann ich das vermuten? Nun, weil wir alle von materiellen Reichtum umgeben sind. Das muss gar nicht unser eigener Reichtum sein. Das kann auch fremder Reichtum sein. Wir leben in einer sehr, sehr reichen Welt. Wir sind davon umgeben, unsere Gedanken, die sind davon richtig gefangen, die werden gefangen genommen. Und wisst ihr, das Interessante bei der Sache ist, dass Jesus selbst immer Geld und Reichtum und Wohlstand mit dem Thema ewiges Leben, Reich Gottes, verbindet. Ja, also es ist nicht nur so, dass wir, die wir geistig gesinnt sein sollen, oft über materielle Dinge nachdenken, sondern Jesus selbst. Immer wenn er über materielle Güter spricht, dann spricht er auch über geistliche Dinge. Das ist ganz interessant. Aber gibt es natürlich einen Unterschied. Jesus geht es dann dabei nicht um die Frage, ob man reich sein darf oder ob man arm sein muss. Es geht Jesus auch nicht um die Frage, ob man erfolgreich sein darf oder ob man möglichst keinen Erfolg haben sollte. Das kann ich gleich grundsätzlich sagen. Reichtum und Erfolg an sich ist überhaupt kein Problem. Im Gegenteil, das ist eigentlich gut. Ja, wenn du Erfolg hast, super. Wenn du die Möglichkeit hast, Geld zu machen, es ist gut, das ist super, mach das. Die Frage ist letztendlich, wie gehe ich damit um? Was fange ich denn damit an? Jesus geht es um die Frage, und deshalb verbindet er immer Geistliche mit materiellen Dingen. Jesus geht es um die Frage, wie wir mit unserem Geld, mit unserem Reichtum, mit unserem materiellen Ding, die wir haben, sei es, dass wir viel haben, sei es, dass wir wenig haben, wie wir damit umgehen. Und noch ein Stück weiter, ja, wie ist unsere Einstellung dazu? Wie ist unsere Einstellung zu unserem Geld, zu unserem Reichtum? Und unsere Einstellung beeinflusst natürlich unseren Umgang mit Geld. Beides hängt also sehr eng zusammen, aber natürlich steht die Einstellung am Anfang. Ja? Meine Einstellung bestimmt meinen Umgang mit Geld. Und das sind heute unsere beiden Predigtpunkte. Ja, unsere Einstellung zum Geld und unser Umgang mit Geld. Fangen wir an. Der erste Punkt, sind wir zufrieden oder habgierig? Zufrieden oder habgierig? Was ist unsere Einstellung zum Reichtum? Zufrieden oder habgierig? Nochmal dieser Vers 13. Es sprach aber einer aus dem Volk zu ihm, Meister, sage meinem Bruder, dass er mit mir das Erbe teile. Also das ist ja so ziemlich der Klassiker, das kennen wir, vielleicht aus der eigenen Verwandtschaft oder Bekanntschaft. Die Eltern sind gestorben, der Alte ist gestorben, das Erbe ist jetzt da zum Verteilen. Und was passiert? Die Familie kommt in Streit, die Kinder streiten sich darüber, wer jetzt was bekommt. Man lebte jahrelang eigentlich ganz nett nebeneinander her oder miteinander. Kaum wird das Erbe verteilt, da zerstreiten sich Familien, da trennen sie sich. Was antwortet Jesus diesem Mann? Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbschlichter über euch gesetzt? Und er sprach zu ihnen, seht zu und hütet euch vor aller Habgier. Denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Also vielleicht mit etwas freier ausgedrückt könnte man sagen, Jesus sagt diesem Mann, meine Aufgabe ist es nicht, dein Geld zu retten. Du hast meine Mission dann absolut falsch verstanden. Ich bin gekommen, um dich zu retten. Ich bin gekommen, um dich herauszuretten aus all dem, was dich von Gott trennt. Und weißt du, was das vor allen Dingen ist? Auch Habgier. Ihr lebt nicht davon, dass ihr immer mehr habt. Denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Nun, wir denken oft genau umgedreht. Mein Leben wird immer besser, wenn ich immer mehr Güter habe. Ich fange an mit Leben, wenn ich mehr habe. Ich habe eine ziemlich kleine Wohnung. Es ist alles ziemlich eng, ich habe ein ziemlich anstrengendes Leben. Wenn ich erstmal eine große Wohnung habe, dann kann ich aufatmen, dann kann ich genießen, dann kann ich anfangen mit Leben. Oh, jetzt habe ich eine ziemlich große Wohnung, aber die ist so leer. Wenn hier erstmal überall schöne Möbel stehen und gute Haushaltsmaschinen, die mir das Leben erleichtern, dann beginnt mein Leben. Oh, jetzt habe ich eine schöne, volle, große Wohnung. Es ist alles da, was ich brauche, aber wer macht die Wohnung sauber? Ich habe so viel Arbeit in der Wohnung. Wenn ich erstmal eine Putzkraft habe, dann beginnt mein Leben. Jetzt habe ich eine schöne große Wohnung, die ist voll alle Maschinen, ich habe eine Putzkraft, die kommt jede Woche zweimal. Aber wenn ich jetzt erstmal ein Auto habe, damit ich endlich auch mal rauskomme aus der Wohnung und ein bisschen entspannen kann, dann kann ich genießen, dann beginnt mein Leben. Wenn ich mehr habe, dann kann ich ein schöneres Leben haben. Wir wollen mehr haben. Habgier, Geiz, Egoismus, Habsucht nennt man das. Aber das klingt natürlich nicht so gut. Gut, unser Leben ist davon bestimmt, aber wir haben das folgendermaßen gelöst. Wir nennen das einfach anders. Wir sagen dazu Geschäftssinn oder Selbstverwirklichung oder Lust, Fortschritt, Entwicklung, Erleichterung, Verbesserung. Ich habe mich verbessert. Das klingt doch viel besser, oder? Ich habe mal wieder meine Habgier gestillt. Nein, ich habe mich verbessert. Und die Wirtschaft hat es natürlich auch erkannt, die sagt auch nicht, wir müssen Habgieranregung machen, sondern die macht Marketing und Werbung. Und worum geht es dann natürlich? Letztlich dennoch, es geht darum, unsere Gier zu erwecken, nach Produkten, nach Dingen. Meistens sind es Dinge, von denen wir überhaupt gar nicht wussten, dass wir sie brauchen. Manchmal sind es sogar Dinge, von denen wir gar nicht wussten, dass es sie überhaupt gibt. Aber dann merken wir, tatsächlich, darum war mein Leben bisher so schlecht. Weil mir das gefehlt hat. Nun, was sagt Gott dazu? Du sollst nicht begehren deines nächsten Haus. Du sollst nicht begehren deines nächsten Weib, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was dein Nächster hat. Dein Handy, sein Auto, PC, Klamotten, Haus, Fahrrad, Geld, was auch immer. Du sollst nicht begehren. Und Jesus warnt uns auch davor, er sagt, seht zu und hütet euch vor aller Habgier. Warum? Habgier ist letztlich was? Götzenanbetung. Paulus schreibt, Kolosser 3, Vers 5, so tötet nun alle Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft, böse Begierde und die Habsucht, die Habgier und was? Die Götzendienst sind. Wir begehren irgendetwas mehr als Gott. Das ist Götzendienst. Wenn ich das noch habe, dann kann ich wirklich leben. Das ist Götzendienst. Frage ist jetzt, okay, wie können wir der Habgier entgehen? Wie können wir aus Gier und Neid und böser Lust herauskommen? Und ihr habt gemerkt, das ist gar nicht so einfach, denn einerseits steckt das ja in uns drin, diese Gier, diese Habgier, andererseits kommt ständig jemand von außen auf uns zu und sagt, genau, du brauchst das unbedingt. Nun, die Antwort, die Lösung, wie wir da herauskommen können, ist was? Durch Anbetung Gottes. Habgier, das bedeutet Anbetung von Dingen, Anbetung von Gaben. Und wie komme ich davon weg? Nun, indem ich wieder Gott anbete, den Geber der Gaben. Durch Anbetung Gottes, durch Dankbarkeit zu Gott. Ich habe dieses Gebot genannt, du sollst nicht begehren. Das erste und zweite Gebot. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und das zweite, du sollst nicht irgendwelche anderen Sachen anbeten. Das heißt, du sollst allein mich anbeten. Du sollst Gott anbeten. Und wer Gott anbetet, wer seine Freude in Gott hat, wer sagt, wenn ich Gott habe, dann habe ich Leben. Und der ist dann zufrieden, der ist dann dankbar mit den Dingen, die Gott einem gibt. Das ist eine Folge davon. Die Frage ist, schaue ich auf das, was Gott mir gegeben hat und bin dankbar dafür? Oder schaue ich auf all die Sachen, die mir Gott nicht gegeben hat und bin jetzt undankbar, unzufrieden, ja, begierig? Gott, ja, vielen Dank, du hast mir ein Auto gegeben, aber weißt du was, Gott, ich wollte eigentlich ein Auto mit Sitzheizung. Ja, schaue ich auf das, was Gott mir gegeben hat, bin dankbar dafür, oder schaue ich auf all die Sachen, die ich nicht habe und werde gierig danach? Nun, eine Sache möchte ich hier sagen, die Habgier, die ist vielleicht bei manchen von uns nur oberflächlich. Das ist nicht wirklich das eigentliche Problem in uns. Das ist so eine oberflächliche Sache, ich will halt mehr haben. Und es ist oft so, dass dahinter viel tiefere Dinge stecken, ich will mal sagen tiefere Götzen. Zum Beispiel Sicherheit. Ich will die Sachen immer mehr und mehr haben, damit ich sicherer bin. Es gibt Leute, die sterben, total verarmt, so sieht es jedenfalls aus, ganz, ganz armlich, alles im Haus. Und dann untersucht man das Haus oder das Konto und dann merkt man, ja, die haben ja 100.000. Sicherheit. Oder Komfort. Ja, ich kann auf alles verzichten, außer auf Luxus. Oder Ansehen. Ich brauche das und das und das, damit ich eine gewisse Stellung, einen gewissen Stand habe. Nun, egal was jetzt noch unter der Habgier alles noch steckt, es bleibt dennoch bei einer Frage, nämlich, ob wir dankbar sind, ob wir zufrieden sind mit dem, was Gott uns gibt. Bin ich Gott dankbar dafür, für den Reichtum, für die Sicherheit, für den Komfort, für die Stellung, die er mir gegeben hat? Oder bin ich eben begierig nach den Dingen, die er mir nicht gegeben hat? Bin ich zufrieden oder bin ich habgierig? Was ist deine Einstellung zu Reichtum, zu Geld? Das war der erste Punkt. Kommen wir jetzt zum zweiten Punkt, das ist unser Umgang mit Geld. Und da ist die Frage, ist er selbstlos oder selbstsüchtig? Selbstlos oder selbstsüchtig? Ich lese Vers 16. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach: Es war ein reicher Mann, dessen Feld hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Also dieser Mann steht tatsächlich in demselben Dilemma wie viele, viele von uns. Er hat so viele Sachen, dass er einfach nicht mehr weiß, wohin damit. Wir kennen das vielleicht. Ja? Also ich zum Beispiel bin letztes Jahr umgezogen von einer kleinen Wohnung. Gott hat mir Gott sei Dank eine größere geschenkt. Und dann in der ersten Woche, als ich versucht habe, all die Sachen, die ich hatte, in die neue, doppelt so große Wohnung reinzuräumen, habe ich gemerkt, hey, ich habe ja zu wenig Platz, um das alles reinzuräumen. Komisch, obwohl ich eine doppelt so große Wohnung hatte. Nun, dieser Mann, der macht genau das, was viele von uns in dieser Situation dann auch machen. Vers 18, der sprach, das will ich tun, ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will daran sammeln all mein Korn und meine Vorräte. Also, was ist die Lösung, wenn ich einfach nicht mehr weiß, wohin damit? Ich muss mich mal wieder vergrößern, ich muss mal wieder anbauen oder mal umziehen. Gut, einer sagt vielleicht auch, ich muss mal wieder ausmisten, aber warum miste ich aus? Damit ich Platz habe für neue Sachen. Familien in Deutschland, die sind in den letzten Jahrzehnten extrem geschrumpft. Ja, das wird immer weniger Kinder. Also heute ist es ziemlich ungewöhnlich, wenn man eine Familie, sagen wir mal, drei oder mehr Kinder hat. Häuser und Wohnungen hingegen sind in Deutschland in den letzten Jahrzehnten extrem gewachsen. Also nicht von der Anzahl, sondern vom Platz her. Ja, man kann sich mal so eine kleine Wohnkarte angucken, wo eine Arbeiterfamilie vielleicht vor 50 Jahren gelebt hat, mit 10 Kindern. Da hat heute ein Single Probleme drin, mit all seinem Zeug auszukommen. Schafft er eigentlich meistens nicht. Meistens sind unsere Wohnungen und Häuser so voll mit Zeug, dass wir dann beginnen, naja, Garagen, Schuppen, Gartenhäuser, manche sogar Scheunen anzumieten oder zu bauen. Und schauen wir uns mal unsere Garage an oder unser Gartenhaus an. Gut, wir würden jetzt nicht auf die Idee kommen, selber da drin zu wohnen. Warum? Keine Heizung, kein fließend Wasser, meistens kein Strom oder nur wenig, kein Klo, keine Couch. Wenn ihr euren Gottesdienstzettel umdreht, dann werdet ihr ein Bild sehen von Schuppen, aber das ist der Wohnstandard für viele Millionen Menschen. Also viele Millionen Menschen auf unserer Welt, die leben in sowas, wo wir unser Zeug abschieben, was wir einfach, wo wir nicht mehr wissen, wohin damit. Ich will damit jetzt nicht sagen, Leute, es ist schlecht, wenn ihr eine Garage habt. Ich habe selber eine Garage und da steht mein Zeug drin. Ich bin dankbar für die Garage. Ich will uns nur deutlich machen, wir gehören zu den Reichen. Aber das reicht uns noch nicht. Wir wollen immer noch reicher werden, immer noch mehr vergrößern, immer noch mehr verbessern, immer noch mehr versichern. Das ist übrigens auch im großen Stil so, ja, wenn man mal in Politik und Wirtschaft schaut, wie versucht man die aktuelle Krise zu bewältigen? Ich will mich wirklich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil ich kein Wirtschaftler bin. Ja, ich habe gefährliches Halbwissen, okay. Aber ich frage mich, kann die Lösung unserer Probleme in einem Land voller Wohlstand und Reichtum sein, für immer noch mehr Wohlstand und Reichtum zu sorgen? Ja, was ist die Lösung? Wirtschaftswachstum. Wie können wir raus aus der Krise kommen? Die Wirtschaft muss wachsen. Sag mal, wir wissen doch schon gar nicht mehr, wohin damit. Kann die Lösung sein, immer noch mehr Wachstum, immer noch mehr Überfluss, immer noch mehr Wohlstand? Gut, wenn wir dieses Gleichnis hören, und ich denke, viele von euch haben es schon sehr oft gehört, dann fällt uns das meistens eigentlich nicht schwer, diesen Mann zu verurteilen für das, was er tat. Weil die Lösung wäre doch so einfach gewesen. Der Mann hätte seine Scheunen füllen können, die er gehabt hat, hätte allen Überschuss den Armen geben können und hätte dann noch ein gutes Gefühl gehabt dazu. Das wäre doch eigentlich gut gewesen. Hätte doch jeder von uns so gemacht, oder? Aber wisst ihr, dieser Mann ist tatsächlich ein Spiegel für uns. Ein Spiegel für unsere Gesellschaft. Unser Ziel ist es, zu vergrößern, den Wohlstand, die Sicherheit zu erhalten, eigentlich besser noch zu steigern. Und wenn unser Wohlstand, unsere Sicherheit, wenn unser Wirtschaftswachstum stagniert oder wenn es sogar mal abfällt, dann klingeln hier die Alarmglocken. Und dann wird gekämpft. Und gut, manche werden jetzt sagen, Moment mal, also ich habe zwar wenig, aber wenn mir Gott so viel geben würde, wenn ich mehr verdienen könnte, wenn mich Gott so segnen würde wie diesen Mann hier, dann würde ich doch definitiv auch mehr spenden. Aber da muss ich gleich sagen, das ist der total falsche Ansatz. Wer nicht freigebig ist mit wenig, der wird auch nicht freigebig sein, wenn er mehr hat. Beziehungsweise dem wird Gott auch nicht mehr geben. Wisst ihr, das ist Gottes Prinzip. Gott gibt uns wenig und wir sollen dann lernen, mit dem Wenigen umzugehen. Und wenn wir es in rechter Weise machen, wenn wir uns als gute Verwalter erweisen, dann wird uns Gott mehr geben. Gott macht die groß, die treu im Kleinen sind. Nun, eine Sache ist hier wichtig. Es geht nicht darum, wie erfolgreich wir sind. Wie viel wir geben. Ja, ich muss möglichst viel geben, damit mir Gott möglichst viel noch dazu geben oder mehr geben kann. Also wer so denkt, ist natürlich auch falsch. Nein, es geht natürlich um unsere Motivation, es geht um unsere Einstellung. Das war dieser erste Punkt. Die Frage ist, beten wir die Gaben an oder beten wir mit unseren Gaben den Geber der Gaben an? Unsere Einstellung zu Geld, unser Umgang mit Geld, das hat etwas mit Anbetung, das hat etwas mit Dankbarkeit zu tun. Nun, wie sieht die Einstellung und demzufolge auch der Umgang bei diesem reich gesegneten Mann aus dem Gleichnis aus? Ich lese jetzt mal aus Vers 17 bis Vers 19 nur die wichtigsten Wörter dazu. Ich, meine. Nun, was ist Gottes Antwort auf dieses selbstsüchtige Verhalten? Vers 20, aber Gott sprach zu ihm, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und nicht reich ist bei Gott. Wie hat Gott geantwortet? Gott tötete diesen Mann. Und er fordert Rechenschaft von ihm. Ja, aber dieser Mann hat sich gerade so richtig eingerichtet. Ja, er kann gerade mal durchatmen, ist gerade so an dem Punkt, wo er sagt, jetzt beginnt mein Leben. Aber da wird er schon von dieser Welt genommen und er muss Rechenschaft geben, was er mit seinem Leben tatsächlich angefangen hat. Versteht ihr, Wohlstand und Sicherheit, das bedeutet ihr für diesen Mann, keine Sorgen, keine Mühen, keine Verpflichtung mehr zu haben. Gott hat mich reich gesegnet, das heißt jetzt für mich, keine Verpflichtungen mehr, keine Nöte mehr. Warum? Weil er dachte, dass er jetzt sein Leben mit diesem Reichtum absichern kann. Und Jesus macht ja sehr deutlich, dass das Leben und auch unser Wohlstand allein von Gott abhängt. Jesus lehrt uns hier zwei Lektionen über den Umgang mit Geld, den richtigen Umgang mit Geld. Lektion 1 ist, was sollen wir mit unserem Geld, mit unserem Reichtum nicht machen? Was sollen wir damit nicht machen? Und was ist es? Wir sollen nicht auf unser Geld vertrauen. Wir sollen nicht auf unser Geld vertrauen. Gut, diese Lektion ist einleuchtend. Gott ist der Geber aller Gaben. Es macht Sinn, mehr auf den Geber zu vertrauen, als auf die Gaben. Aber diese Lektion, so einleuchtend sie ist, so schwer ist es auch tatsächlich nach dieser Lektion Tag für Tag zu leben, diese Lektion auszuleben. Warum ist es so schwer? Ich sage es nochmal, weil unser Leben offensichtlich oder vielleicht nur oberflächlich von diesen materiellen Gütern, diesen materiellen Dingen abhängig ist. So kommt es einem ja vor. Ja, wie satt ich heute hier hergekommen bin, das hängt davon abhängig gewesen, wie voll mein Kühlschrank war. Wie schnell ich heute hergekommen bin, ist davon abhängig, wie gut mein Auto war. Wie gut ich jetzt hier sitze, ist davon abhängig, wie gut mein Stuhl gepolstert ist. Und so weiter und so weiter. Nun gut, manch einer, der sagt jetzt, gut, ich habe ja nur ganz wenig. Ich habe nur wenig Geld. Ich habe nur das Nötigste. Und der denkt sich jetzt mit Recht, ich vertraue nicht auf mein Geld, weil ich keins habe. Aber die sich jetzt hier angesprochen fühlen, und das werden sicherlich die Jüngeren unter uns sein, dann möchte ich sagen, ihr seid nicht weniger anfällig für dieses Problem, für diese Sünde, von der Jesus her redet. Warum? Warum sind die, die viel haben, dafür anfällig? Und warum sind genauso die, die wenig haben, dafür anfällig? Dass wir uns eben doch auf Reichtum verlassen. Der Grund dafür ist eine ganz besondere Gefahr des Reichtums. Nochmal, Reichtum an sich ist nicht das Problem, aber Reichtum birgt Gefahren in sich. Gut, von welcher Gefahr rede ich hier? Oder vielleicht sind es zwei besondere Gefahren. Das erste ist, je mehr man hat, desto mehr wird man verleitet, sich darauf zu verlassen. Klar, habe ich nur ganz wenig, dann verlasse ich mich nur wenig darauf und ganz viel auf Gott. Aber sobald ich ein bisschen mehr habe, kann ich mich ja schon ein bisschen mehr darauf verlassen, weniger auf Gott, ja? Bis ich mich dann ganz auf meine Güter verlassen kann. Wo es noch so war, wo ich noch von der Hand im Mund gelebt habe, da war ich ja direkt von Gott abhängig. Klar habe ich da auf Gott vertraut. Aber je mehr man hat, umso schwieriger wird es, wirklich auf Gott zu vertrauen, wirklich Gott im Blick zu behalten. Irgendwann denkt man, ich bin nicht mehr von Gott abhängig, sondern ich bin eigentlich abhängig davon, wie voll meine Vorratskammer, wie voll meine Garage oder mein Gartenhaus ist. Die zweite Gefahr, die da drin steckt, für die wir alle anfällig sind, egal ob wir Angst viel haben oder wenig haben, je mehr man hat, desto mehr Angst hat man, etwas zu verlieren. Und übrigens, wenn ich wenig habe, dann habe ich vielleicht sogar noch größere Angst, das Wenige zu verlieren. Es ist einfach so, wir gewöhnen uns sehr schnell an Reichtum, an Wohlstand, an Luxus. Man gewöhnt sich schwerer an, sagen wir mal, irgendwie eine härtere Sache, wenn man, wenn das Leben anstrengender wird, aber man gewöhnt sich sehr schnell daran, wenn es leichter wird. Und dann will man eben diesen Standard nicht mehr missen. Man wird abhängig davon. Abhängig von einem gewissen Lebensstandard, anstatt von Gott. Das und das und das, das brauche ich schon zum Leben. Hey, wir brauchen Gott zum Leben. Also merkt ihr, dass einerseits denkt man, nicht mehr abhängig sein, zu sein von Gott, und andererseits wird man abhängig von seinem Reichtum. Jesus sagt, so geht es dem, der sich Schätze sammelt. So geht es dem, der sich Schätze sammelt. Das ist mal die erste Lektion. Was sollen wir nicht mit Geld machen? Nicht darauf vertrauen. Und dann sagt er weiter, und ist nicht reich bei Gott. Das ist die zweite Lektion. Nämlich, was sollen wir mit unserem Geld machen? Was sollen wir denn mit unserem Geld machen? Der große Reichtum, den Gott diesem Mann aus dem Gleichnis geschenkt hatte, das war nicht das Ende seiner Mühen und Verpflichtungen und Aufgaben, sondern aus Gottes Perspektive begannen sie erst mit diesem Reichtum. Das bedeutet, wenn wir Reichtum von Gott geschenkt bekommen, dann heißt das auch gleichzeitig, dass wir Verantwortung von Gott übertragen bekommen. Vers 33, ganz am Ende: Verkauft, was ihr habt, gebt Almosen, macht euch Geldbeutel, die nicht veralten, ein Schatz, der niemals abnimmt, im Himmel, wo kein Dieb hinkommt und keine Motten sie fressen. Also Reichtum ist nicht schlecht. Reichtum ist sogar gut. Reichtum ist sogar sehr gut. Nämlich, weil wir diesen Reichtum verwenden können für Gottes Reich. Wir können unseren Reichtum für den Nächsten, für den Bedürftigen verwenden und damit letztlich in Gottes Sache investieren. So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Wenn wir das jetzt mal positiv ausdrücken, es geht letztendlich darum, das, was Gott einem gibt, für Gott, bei Gott zu investieren. Reich bei Gott werden, Schätze im Himmel sammeln, denn wo euer Schatz ist, da ist euer Herz. Wo muss unser Herz sein? Bei Gott. Wo muss unser Schatz sein? Bei Gott. Unser Schatz selbst muss Gott sein. Also, was kann ich tun? Ich kann mein Geld einsetzen, um Bedürftigen zu helfen. Da muss man gar nicht so weit schauen, da braucht man bloß mal hier in unsere Stadt schauen, da wird man genügend Stellen finden, wo man helfen kann. Wir können unser Geld verwenden, um Missionen zu unterstützen. Wir in der Gemeinde unterstützen zum Beispiel die Familie Herbing in der Slowakei. Wir können dort die Missionsarbeit unterstützen. Und wisst ihr, wo die Familie Herbing dient? Die dient unter den Roma. Wisst ihr, was eigentlich mit das größte Problem der Roma ist, warum sie nicht zum Glauben kommen? Ihre Habgier. Das Einzige, was die Roma kennen, ist, man muss etwas haben, man muss möglichst mehr haben, mehr haben und mehr haben. Und wir können eine Sache unterstützen, wo sie daraus befreit werden. Wo sie letztendlich auch zu Anbetern Gottes werden können. Weiter, wir können auch unser Wissen, was wir haben, verwenden, um anderen Rat zu geben, zu helfen. Ich kann meine Zeit verwenden, um anderen zu besuchen, zuzuhören. Ich kann mein Haus verwenden, um Leute einzuladen. Mein Auto verwenden, um Leute, die kein Auto haben, zu fahren. Mein Werkzeug, um Leuten was zu reparieren. Meine Musikalität, um Leute zu erfreuen. Meine Küche, um für andere zu kochen. Meine Kontakte, um andere zusammenzubringen. Meine Ausrüstung, um irgendwelche Leute für irgendwas zu unterstützen. Wir müssen uns fragen, was hat Gott mir gegeben? Und wie kann ich verhindern, dass das nutzlos daliegt? Nutzloser Reichtum. Das ist nicht nur nutzloser Reichtum, sondern das ist auch gefährlicher Reichtum. Er lenkt mich ab von Gott. Er wiegt mich in falscher Sicherheit. Er macht mich letztlich abhängig. Also wie kann mein Reichtum nützlich werden? Wie kann ich das, was Gott mir gegeben hat, für Gott, für den Nächsten verwenden? Und nochmal, hier geht es nicht um Prozente. Ja, man sagt ja so oft unter Christen, einen Zehnten gibt man. Wisst ihr, für den einen von uns sind 10% sehr viel, vielleicht schon zu viel. Vielleicht sagen wir, behalt mal lieber dein Zehntel, wir geben dir noch was dazu. Und für den anderen sind 10% nichts, der spürt das überhaupt nicht. Also es geht nicht darum, wie viel Prozent wir geben. Es geht wiederum darum, dass wir von Herzen geben, dass es wirklich ein Opfer von uns ist und dass wir es aus Dankbarkeit tun. Aus Dankbarkeit. Schaut, was Gott für uns getan hat. Gott gibt uns nicht nur unser täglich Brot. Gott gibt uns nicht nur Reichtum. Gott gibt uns nicht nur Wohlstand und Geborgenheit. Gott hat uns sein Allerbestes gegeben. Sein Teuerstes, sein Liebstes, sein Herrlichstes. Nämlich seinen Sohn. Gott hat seinen Sohn gegeben für uns als ein Opfer, welches unsere Schuld vor Gott bezahlt. Gott hat uns letztendlich durch Christus unendlich reich gemacht. Nun sollten wir ihm dafür nicht dankbar sein? Sollten wir diesem Gott nicht von Herzen anbeten? Sollten wir diesem Gott nicht alles geben, was wir haben? Unser Herz und unser Leben und unser Geld und unsere Zeit? Und wisst ihr, wenn wir es Gott gegeben haben, dann haben wir Gott nur das gegeben, was er uns vorher gegeben hat. Aber wenn wir es Gott geben, dann werden wir reich bei Gott. Dieser Mann in dem Gleichnis, der hatte die Möglichkeit, viel Gutes zu tun. Der hatte die Möglichkeit, reich zu werden, aber bei Gott reich zu werden. Wisst ihr, und auch wir haben die Möglichkeit, viel Gutes zu tun. Auch uns hat Gott reich gemacht. Nun, nochmal, beginnen wir darüber nachzudenken. Was hat Gott mir gegeben? Was habe ich eigentlich alles? Wozu hat mir Gott das alles gegeben? Brauche ich wirklich das alles? Brauche ich diesen Luxus? Bin ich darauf angewiesen? Liegt es vielleicht nur nutzlos rum? Vielleicht nur, damit ich mich besser fühle? Wenn ich einkaufen gehe, diese Überlegung, brauche ich das wirklich? Herr Jesus, brauche ich das wirklich? Ist das wirklich wichtig für mich? Was kann ich weitergeben? Und wenn ich wenig habe, muss ich mich fragen, ja, bin ich dennoch freigebig? Oder versuche ich das Wenige, was ich habe, festzuhalten? Und wenn ich viel habe, dann kann ich Gott danken für das, was er mir gegeben hat. Ich kann ihm danken für die Verantwortung, die er mir anvertraut hat. Dass er mich würdig erachtet hat. Und ich kann ihn bitten, mir die Augen zu öffnen, wie ich mit den Gütern, die er mir gegeben hat, verantwortungsbewusst umgehen kann. Wie ich seine Gaben in seinem Sinne verwalten kann. Nun bitten wir Gott darum, dass er uns Dankbarkeit und Selbstlosigkeit und Anbetung und Liebe für ihn schenkt. Bitten wir ihn darum, dass wir auf das sehen können, was er uns gegeben hat. Dass wir dann dafür dankbar und zufrieden sind. Und dass wir dann unsere Gaben so verwenden, dass wir tatsächlich immer reicher werden. Aber immer reicher bei Gott. Amen. Und der Friede Gottes, der alle Vernunft übersteigt, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir wollen nun als Antwort darauf singen, das nächste Lied.